Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom Theater Die Tonne kommen sehen. Sie heißen Stefanie Rolter, Karin Schulze und David Liske. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Sommertheater steht an. Am Donnerstag ist die Premiere von Die Räuber auf der Open-Air-Bühne im Spitalhof. Wie kam es zu Schillers Klassiker? Warum Schiller?
Ja, also Schiller, ich finde Schiller großartig, ich finde die Sprache ganz toll, ich finde auch die Konflikte, also Klassiker sind ja nicht umsonst Klassiker, also ich finde ganz oft sind so Konflikte auch so, so menschlich, dass sie sich auch in allen verschiedenen Phasen der Gesellschaft wiederfinden und sich da Parallelen herstellen lassen, ohne dass man das jetzt irgendwie gewaltsam darüber reißen müsste und sind, ja, ich finde Die Räuber ist ja sein erstes Stück eigentlich, sein... Aber das steckt ganz, ganz viel drin, was uns heute auch wirklich noch berührt und uns was gibt und eben Themen anschneidet, die uns heute auch was sagen. Und also es ist jetzt nicht so ein verstaubter Klassiker in dem Sinne.
Die Entscheidung ist wahrscheinlich lange vor der Pandemie getroffen worden.
Ja, das auf jeden Fall. Wir machen ja praktisch unsere Spielzeit immer, also die Spielzeit vorher, spätestens also um die Zeit steht der dann schon für die nächste Spielzeit und da hatte man dann noch überhaupt keinen Gedanken dran oder irgendwie die Aussicht zum Glück noch nicht. Manchmal ist ja ganz gut, wenn man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber auf jeden Fall, ja, Räuber, klar, es ist eigentlich sehr personalintensiv auch. Also ich glaube, es sind im Original so knapp 20 Rollen, aber das hätten wir nie mit 20 Leuten besetzt. Also das wäre ja gar nicht unser Ding gewesen. So. Und es wäre auch spannend, das zu komprimieren und zu konzentrieren und auf ein kleineres Personal eigentlich zusammenzuschneiden.
Und wie viele Anpassungsmaßnahmen hat es jetzt bedurft?
Jetzt wegen Corona, oder? Ja. Ja, also wir haben es war ja eigentlich ein Live-Musiker vorgesehen gewesen, der ist praktisch jetzt, der hat Musik komponiert, aber die kommt jetzt nur von Band, sozusagen, dass man da einen weniger hat und ein Schauspieler ist jetzt auch weniger. Also sind jetzt 5 Schauspieler noch.
Also gekürzt wurde dann doch,
ja.
Um Abstand einzuhalten, oder? Stefanie, du machst die Regie. Wie bist du zur Tonne gekommen? Auch nicht das erste Mal?
Nein, nicht das erste Mal. Ich bin zur Tonne gekommen 2018. Da war ich mit 2 Produktionen beim Monospektakel dabei und habe mit der Produktion Name Sophie Scholl auch den Preis der Jury bekommen. Und dann wurde ich angefragt, damals 2018, für das Sommertheater Cyrano de Bergerac und jetzt wieder für Die Räuber.
Und was gefällt dir besonders an den Räubern?
Es ist eine spannende Geschichte zweier Brüder, Jugend, die sich politisieren will auf der einen Seite, die ihren Platz sucht. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Und es ist natürlich dann hochdramatisch, sehr emotional und eskaliert total am Ende. Aber es ist eigentlich ein sehr spannender Konflikt, den die beiden in sich hauptsächlich ja austragen.
Zwei Brüder. Machen wir vielleicht mal kurz ein bisschen nochmal die Plot und Story für alle, die den Klassiker nicht drauf haben.
Es gibt Franz von Moor und Karl von Moor. Karl von Moor wird der David sein. Franz von Moor ist Daniel Tille. Und Franz lebt mit seinem Vater im Schloss nach wie vor. Karl ist nach Leipzig gegangen zum Studieren, hat da so ein bisschen Unfug getrieben mit so anderen Studienkollegen. Sie haben, so müssen vielleicht dafür auch ins Gefängnis und überlegen dann, sie gründen eine Räuberbande. Karl macht nur mit, weil er eigentlich seinen Vater um Vergebung gebeten hat, der aber gesagt hat, das stimmt gar nicht, er hat nichts gesagt, Franz hat einen fingierten Brief geschrieben und hat gesagt, er darf nicht zurückkommen. Daraufhin erklärt sich Karl bereit, den Räuberhauptmann zu machen und sie gehen in die Wälder und das Ganze gerät dann etwas außer Kontrolle. Karl hat die Bande nicht im Griff und es passieren schlimme Dinge. Bis Karl dann feststellt, er würde doch eigentlich gerne wieder zurückgehen zu seiner Amalia, die lebt auch im Schloss, seine große Liebe. Und er dann dort auch nochmal hingeht. Im Schloss unterdessen hat Franz wild gewütet, weil er der Zweitgeborene ist und eigentlich gerne aber die Herrschaft hätte. Hat also sowohl Karl einen falschen Brief geschrieben, der Vater würde ihn verstoßen, als auch dem Vater vorgelogen, Karl wäre nicht mehr am Leben, er wäre gefallen im Krieg. Und der Vater hat daraufhin einen Schock bekommen, er hat ihn weggeschlossen und gesagt, der Vater wäre auch tot und hat die Herrschaft sozusagen übernommen, versucht Amalia für sich zu gewinnen, die er auch liebt, die ihn aber nicht liebt, die nur Karl liebt. Und dann kommt Karl zurück ins Schloss und dann kommt der große Showdown.
Im Schnelldurchlauf.
Im Schnelldurchlauf.
Die Räuber. Dann bitte ich um Ergänzungen oder vielleicht von David einen Blick auf deine Rolle, auf den Karl. Wie siehst du ihn?
Also handlungstechnisch möchte ich gar nicht so viel ergänzen, weil ich finde das immer, also falls es den einen oder die andere gibt, die die Räuber noch nie gelesen oder gesehen haben, finde ich es persönlich immer schön, wenn man unbefleckt an so eine Sache herangeht. Ja, also ich finde, der Karl ist für mich in seiner Vielschichtigkeit spannend irgendwie, also weil er irgendwie, also ich mag Figuren, die nicht da enden, wo sie angefangen haben, und das trifft, glaube ich, auf den Karl total zu irgendwie, also das also man hat so eine ziemlich Bandbreite, die man da irgendwie ausleben kann, von so einem glühenden Idealismus über so eine tiefe Enttäuschung, ne? Also wie es bei Idealisten oft ist, ne? Und am Ende dann auch sowas wie eine Resignation nüchtern. Also es ist viel, einfach viel drin irgendwie so. Das ist das, was mir persönlich am meisten fasziniert und was ich dann auch spielerisch am spannendsten finde. So.
Der Idealismus, in welche Richtung würdest du den oder wo würdest du den verorten?
Naja, also ich glaube, er träumt schon, also das ist immer so, kann man immer so die Slogans und die Floskeln rausbringen, aber ich glaube schon, dass er zu Beginn von sowas wie einer besseren Welt auch träumt, ne, irgendwie. Und dann halt eben, das kann man als Außenstehender sagen, das darf man natürlich nicht mitspielen, aber als Außenstehender kann man sagen, die völlig falschen Mittel dafür wählt irgendwie. Und ja, insofern ist diese Enttäuschung auch vorprogrammiert dann, ne.
Ja. Eben kam, du hast deine Bande dann nicht im Griff, als du dann bei den Räubern, bei der Räuberhauptbande bist.
Das ist ja in Corona-Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes so, ne? Ich darf es ja nicht greifen. Entschuldigung, du wolltest was fragen.
Und im übertragenen Sinne?
Nein, im übertragenen Sinne, klar, also ich glaube, dass der Karl trotz allem, also ich glaube, der hat eben diese Übersprungshandlung, in denen er, glaube ich, auch nicht klar denkt und fühlt, also auch im Sinne von also empathischen Aspekten oder so, also er handelt oft irgendwie, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Das Ding ist nur, dass er sich im Anschluss dann durchaus drüber Gedanken macht und auch sehr darunter leidet irgendwie, wenn er Dinge gemacht hat, die in seinen Gefühls- und Wertekanon irgendwie nicht reinpassen, und das ist bei den anderen halt anders. Die machen es halt einfach und denken, boah, das war aber super Aktion irgendwie, und ich glaube, also auch da beginnt es schon, ne, dass man eben sieht, dass auch da so eine Lunte gelegt ist, die irgendwie irgendwann explodieren muss, und das ist dann eben auch der Fall. Also spätestens wenn er dann im Schloss ist, passiert unter den Räubern, wenn die Katze aus dem Haus ist und so weiter.
Die Affekthandlung, die Übersprunghandlung oder die mildernde Umstände, kann man da dann
beim Schauspiel, ja, ne? Das ist ja, du bist ja irgendwie 2 Stunden nach der Vorstellung noch vermindert zurechnungsfähig. Da gab es mal einen Schauspieler, der hat einen Kritiker in der Kantine geohrfeigt, der hat ihn angezeigt, und dann hat er aber mildernde Umstände bekommen, weil es innerhalb der 2 Stunden nach der Vorstellung war. Also man gilt tatsächlich psychisch als vermindert zurechnungsfähig als Schauspieler 2 Stunden nach der Vorstellung.
Also das würde für dich gelten, für die Rolle selber auch, für die Figur?
Also ich bin kein Jurist, aber ich würde sagen, man macht es sich zu einfach, wenn man ihn davon freispricht. Ich glaube, dafür ist er zu differenziert im Denken und zu, eigentlich auch, wenn er klar ist, zu klar. Also ich glaube, also wenn du mich fragst, wie ich ihn wirklich jetzt als Außenstehender sehe, also als Spieler ist man immer der Held seiner eigenen Geschichte. Also ich kenne da keinen Guten, keinen Bösen. Ich kenne eigentlich auch privat in dem Sinne nicht Gut und Böse, ist auch ein Konstrukt, aber ich sehe ihn jetzt nicht als den klassischen Helden irgendwie. Dafür weiß er zu sehr, was er tut oder zumindest getan hat, und könnte dann, glaube ich, andere Wege einschlagen. Und Vorsatz. Ich glaube, es ist ein großer Egoismus auch, dass er es nicht tut irgendwie. Also ich glaube, da ist schon auch viel Eigennutz drin irgendwo.
Also Vorsatz ist gegeben sozusagen, ja, keine mildernde Umstände.
Richtig.
Wie seid ihr rangegangen an die Probenphase, die Arbeit zusammen? Wie ist das Leben am Set bei euch?
Das Leben am Set ist in diesen Zeiten natürlich auch Corona geprägt. Das heißt auf Abstand, was tatsächlich erstmal ziemlich ungewohnt war für so eine Theaterarbeit, weil ihr prinzipiell ja doch viel auch mit Nähe arbeiten, auch gerne auf der Bühne vor allen Dingen. Dieses Mal war das natürlich nicht möglich. Wir haben auch auf der Bühne immer Abstand, haben aber ein Bühnenbildkonzept, das das erleichtert tatsächlich. Wir können sowohl vertikal als auch horizontal Abstand nehmen. Wir haben so Säulen, sage ich jetzt mal, eckige Säulen, auf und mit denen gespielt wird. Und ansonsten sind wir aber rangegangen wie an alle anderen Proben auch. Also wir haben szenisch geprobt durchgängig, haben ein bisschen geguckt, auch dass wir es ein bisschen aufteilen tatsächlich, dass immer nur die da sind, auch tatsächlich die gebraucht werden, um da auch nochmal die Anzahl der Menschen zu minimieren. Aber im Prinzip war es eine normale Arbeit, wie sonst auch bei den Proben.
Was ist dir wichtig bei der Regiearbeit? Was erwartest du, verlangst du von deinen Schauspielern?
Vollen Einsatz. Nein, also bei mir ist tatsächlich, wichtig, dass die sich auch wiederfinden können in ihren Rollen. Also, dass man das gemeinsam erarbeitet, dass sie ihre Ideen einbringen können, dass wir daraus dann eine gemeinsame Endinszenierung machen, die sich natürlich auch mit meinen Ideen decken muss, mit dem, was ich mitbringe und gerne hätte, aber dass die doch auch viel Raum haben, um sich einbringen zu dürfen in die Inszenierung.
Wie viel guckt man auf schon vergangene Inszenierungen und gerade wenn so ein Klassiker schon so oft und über Jahrhunderte gespielt wird?
Also du meinst jetzt, ob auf Inszenierungen, die es gibt?
Ja,
die,
sich abzuheben auch. Und
das ist natürlich immer auch sehr unterschiedlich. Jetzt in dem Fall war es wirklich so, dass die Inszenierung einfach ja auch sehr klare Vorgaben hatte, die uns schon auch einen Rahmen gesetzt haben. Also wir dürfen keine Pause machen. Wir haben deswegen auch nur 105 bis 110 Minuten so in dem Rahmen. Wir hatten nur 5 Schauspieler, was natürlich an für sich schon extreme Kürzungen mit sich bringt, sodass man dann auch sich von den großen Räuberinszenierungen, die es ja gibt und die oft natürlich sehr personalintensiv sind, automatisch auf irgendeine Weise abhebt. Mir war wichtig, dass es tatsächlich eben auch Frauen gibt, auch in Karlsbande Frauen gibt und dass es nicht eine reine Männergeschichte ist. Im Original gibt es ja nur Amalia und alles andere sind Männer. Aber also man kann sich da wenig, oder ich orientiere mich da wenig an anderen Sachen, weil es natürlich einfach immer ganz andere Gegebenheiten auch sind. So.
Und wie hast du die Frauen dann, hast du da neue Rollen geschafft?
Nee, ich habe keine neuen Rollen geschaffen. Ich habe einfach den Spiegelberg zum Beispiel mit einer Frau besetzt. Und ein anderes Bandenmitglied ist auch eine Frau. Genau, so. Also das sind, die übernehmen die Parts, so wie das ja auch gesellschaftlich ist, dass es ja durchaus auch in so Bandenstrukturen Frauen gibt und nicht nur Männer.
Aber die haben denselben Text wie
ja,
in der Vorlage.
Ja, denselben Text. Natürlich wurde dann eher in sie gewandelt oder so, aber im Prinzip ist es derselbe Text.
Wie seid ihr bei den Kürzungen vorgegangen? Welche Stränge habt ihr dann gestrichen, wenn man eben da mit dem Rotstift dran muss?
Also ich habe den Vater komplett gestrichen als Figur. Der kommt natürlich vor in textlicher Art, aber ist als Figur nicht mehr vorhanden. Ich habe die Kuschinski-Geschichte rausgenommen und ansonsten haben wir einfach alles sehr innerhalb der Szenen eingedampft. So, also der Handlungsstrang an für sich ist gleich geblieben. Nur die Szenen sind ein bisschen knackiger.
Das heißt, Dialoge kürzer,
ja.
Sätze rausgenommen,
genau.
Schachtelsätze.
Ja, ja. Genau, also den vierten Akt vor allen Dingen haben wir viel gestrichen. Der ist sehr knackig jetzt. Und ansonsten, ja, die Monologe gekürzt, klar, und die Dialoge sind auch, also ich meine, die schillersche Sprache ist ja zum Teil auch sehr häutig, wenn man entsprechende Kürzungen vornimmt, sodass es tatsächlich in den Dialogen sehr, sehr schnell geht, zum Teil auch, ja.
Wie reagieren dann Puristen darauf? Weiß man noch nicht.
Das werden wir sehen.
Naja, aber ich finde, so Stücke leben ja auch damit, dass man sozusagen sie auch heutig oder ins Heute bringt, also als heutige Menschen irgendwie und nicht so, wie es halt früher mal war, irgendwie so darstellt und dadurch, weiß ich nicht, Puristen, das ist dann Museum irgendwie, aber das ist nicht Theater. Theater ist ja immer eigentlich dran und an dem, was gerade ist und deswegen, Es ist wichtig, das auch die Menschen heute mitzunehmen und anzusprechen, eigentlich eher als jetzt irgendwelches Museales. Wie gesagt, die können dann das Original lesen oder so gerne, aber so muss man es nicht mehr inszenieren.
Also das habt ihr das dann auch zusammen entwickelt? Du als Dramaturgin warst da auch Dialogentwicklung dann beteiligt, oder?
Also in dem Fall jetzt nicht so intensiv. Also ich habe natürlich die Fassung gelesen und was dazu gesagt auch und so, aber es war jetzt hauptsächlich von der Steffi die Arbeit.
Und der Schiller spricht dann trotzdem noch raus.
Es ist alles Originaltext. Also es ist nichts dazu geschrieben, es ist alles original, nur eben gekürzt.
Und dann nimmt das Drama seinen Lauf und wir haben auch Musik hier am Start. Und zwar ist es Musik, die im Stück auch vorkommen wird. Kit Kophausen, wo hast du den gefunden?
Den habe ich, wo habe ich den gefunden? Den höre ich einfach gerne, oder die Band, die finde ich gut. Die haben nur eine CD gemacht, ansonsten ist das Gisbert zu Knüpphausen, den ich sehr gerne höre, der da auch dabei ist. Genau.
Und dann hast du angefragt und?
Naja, das ist halt eine GEMA-Geschichte, ganz normal, man darf das ja nehmen, muss dann halt nur GEMA zahlen, wie das so ist.
Und hier gibt's die Mörderballade. Läuft auch bei Die Räuber ab diesen Donnerstag, 16. Juli. Und dann geht's bis zum 9. August im Spitalhof oder dann bei Regenwetter auch in der Tonne im Gebäude. Die Mörderballade.
Es war warm und der Wind roch nach ihr. Sie lachte ihr helles Lachen und ich mochte das so sehr. Oh, wär ich ein Dieb, ich hätte es ihr gestohlen und wäre auf und davon auf lautlosen Sohlen. Wir blickten hinauf in die Nacht. An alles Gute dieser Welt hab ich in dem Moment gedacht. Ach, wär ich ein Dichter, ich hätte es auch besungen. Und es hätte wundervoll zart, ja fast himmlisch geklungen. Ja, ja. Ja, ja. Es war im August 95 im Harz, der Himmel war schwarz, oh so schwarz, wie der dunkelste Ort tief in mir. Was für ein herrlicher Sommer mit ihr. Sie hat mich geküsst. Tat es ihr gleich. Unsere Worte wurden wärmer, mein ganzes Wesen wurde weich. Oh, wär ich ein Wanderer, ich wär mit ihr gegangen. Bis an das Ende der Welt, bis an den Grund unseres Verlangens. Und wie wir so liefen über Äste und über Moos. Hand in Hand und ein Lächeln wie die Sonne so groß. Ach, wär ich romantisch, ich hätte sie gefragt, ob sie bei mir bleiben möchte bis zum allerletzten Tag. Es war tief in den Wäldern im Harz. Der Himmel war schwarz, oh so schwarz, wie der dunkelste Ort tief in mir. Was für ein herrlicher Sommer mit ihr. Schatten auf meiner Seele, diesen dunklen, dunklen Fleck. Würde ich glauben, ich hätte den Himmel um einen Rat gefragt. Doch ich bin ein Mörder und ich tat, was ich tat. Es war tief in den Wäldern im Harz. Der Himmel war schwarz, oh so schwarz, wie der dunkelste Ort tief in mir, wo wir mir fehlt, dieser Sommer mit ihr.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Gästen vom Theater Die Tonne anlässlich der Premiere von Die Räuber am kommenden Donnerstag. Das war Musik von Kit Kophausen, die Mörderballade kommt auch im Stück vor. An welcher Stelle?
Das ist das Lied von Karl, das kommt immer wieder so vor, das begleitet ihn durchs Stück.
Und hast du es quasi auch akzeptiert oder für dich auch verinnerlicht?
Akzeptiert, also ich finde das Lied sehr schön und singst sehr gerne, ja. Da musste ich nicht viel akzeptieren.
Singst du auch mit? Wirst du auch? Ja. Wie ist der Live-Anteil?
Es ist quasi die Musik, also die Hintergrundmusik ist Playback und ich singe live dann.
Und das war auch von vornherein geplant? Singen darf man auch und so?
Ja, wenn man genug Abstand hält, darf man auch singen.
Und dann haben wir hier ja die verschiedenen Ebenen des Familiendrama, aber ein bisschen auch diese gesellschaftlichen Umbrüche. Wo seht ihr denn die stärkeren Parts? Oder vielleicht kann man das auch separat nochmal auch jetzt aufrollen ein bisschen. Das Umbruchmäßige, das Weltverbesserliche und das Familiäre.
Ich glaube, das hält sich ziemlich die Waage. Also es ist sehr verwoben ja alles auch miteinander und durch das, dass wir natürlich auch in kleiner Besetzung spielen, finde ich, hat das Familiäre schon auch einen großen Anteil, aber der idealistische Karl hat natürlich auch seinen Raum. Also das, ich glaube, das hält sich ziemlich die Waage. Ich weiß nicht, David, wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Ja, also gute Mischung von allem.
Und welche Zustände sind denn so schlimm auch, ne? Dass er so, kann man vielleicht nochmal da die Grundvoraussetzungen auch darlegen? Wogegen muss Karl so stark rebellieren? Was ist es, was die Gesellschaft verändern sollte aus seiner Perspektive?
Ja, ich glaube, er fühlt sich in jeder Hinsicht eingeengt, glaube ich, irgendwie. Also wir haben, also wurde ja auch viel gestrichen jetzt, aber so zu Beginn halte ich eben auch einen Monolog eben darüber, dass quasi das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Ne? Also dass er glaubt, also er fühlt sich da auch, also und wie gesagt, aber dieser Idealismus, das finde ich dann eben das Spannende, ist dann eben auch immer mit seinem Ego verknüpft, weil ich glaube, er fühlt sich auch zu höheren Berufen. Eben, also er sagt, man stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. So, also, und, also da ist natürlich schon so eine gewisse Hybris drin und ich glaube, aber wichtig ist natürlich auch, dass er selber dann auch immer wieder merkt, dass, also ich glaube, er ist sich seiner eigenen Kippmomente da auch sehr bewusst, glaube ich, und hat da, glaube ich, auch eine gewisse Angst davor irgendwie, also und zu Recht, wie man dann im weiteren Verlauf des Stückes sehen wird. Ne?
Und das Gros der Menschen, das in Armut oder unfrei lebt, klar, ist ihm gar nicht so wichtig?
Naja, also
schiebt davor?
In seinen Handlungen wird schon immer klar, also ich glaube, er sieht sich schon als so ein, in Anführungszeichen, modernen Robin Hood, ne? also dass er eben die Reichen bestiehlt und den Armen gibt, natürlich, klar, also so, ich glaube, das ist jetzt auch nicht nur ein Spruch von ihm, sondern das meint er durchaus ernst. Ne? Also es wird über ihn ja auch immer erzählt, irgendwie so, als wir dann den großen Landgrafen da ausgeraubt haben, hat er am Plündern selber überhaupt gar kein Interesse gehabt. So, ne? Also ich glaube, er macht es nicht wegen des Geldes. Er macht es, weil er irgendwie sich als auch den Verstoßenen sieht aus der Gesellschaft. Drew. Und und er hat schon ein Herz für Schwächere und das, was er dafür sieht. Ne?
Wie viel spricht da vom Schiller raus und seiner, ist ja die Frühstück, Sturm und Drangzeit?
Ist ja, er? Klar, das ist ganz viel Schiller, also das ist schon seine Situation und also ich denke auch, er hat da auch durchaus mit dem Karl sympathisiert und sich vielleicht auch in dieser Zerrissenheit selber so erlebt irgendwie, also deswegen ist der Charakter auch so interessant eigentlich, also wobei der Franz natürlich auch ein total interessanter Charakter ist, aber der steht halt auch eher noch ein bisschen so für diese alte Ordnung und der hat auch sehr viel dieses, also was ich dann auch ein ganz starkes Thema finde, ist dieses Manipulative eigentlich, wie bringe ich Leute dazu, das zu tun, wo ich sie haben will oder wie spiele ich sie gegeneinander aus oder also das finde ich zum Beispiel, also für mich ein total wichtiger Aspekt auch in dem Stück, der auch ja irgendwie immer noch eine große Rolle spielt eigentlich. Also das ist ja auch eine Form von Machtausübung, zu wissen, wo sind die Punkte, wo ich die Leute kriegen kann und die Hebel, die ich da ansetze, um sie genau dahin zu kriegen, wo ich sie hinhaben möchte. Und also so ja, irgendwie so total auf Menschen einzuwirken eigentlich. Und da ist der Karl natürlich auch ganz anders und irgendwie auch eben Schillers Bedürfnis, so dieses, klar, der will dann auch mitreißen natürlich, aber trotzdem sieht er schon auch noch mehr das Individuum dabei auch.
Hat es Schiller selber auch gehabt, das Manipulative?
Naja, also ich meine, so klar, also natürlich, insofern sind die ganzen Geschichten natürlich, die erzählt werden, natürlich immer aus einer Perspektive auch erzählt und damit möchte man natürlich auch was erreichen. Also deswegen, da hat ihm auch viel dran gelegen und da wurde auch für die Uraufführung wurde da auch irgendwie immer wieder eingegriffen und das sollte dann ins Mittelalter verlegt werden, damit es nicht zu dicht an der Originalzeit, also praktisch dran war und man nicht irgendwie Kritik hätte raushören können, die natürlich bewusst drin war, aber und dagegen hat er sich zum Beispiel auch gewehrt. Also es gab viele, viele Punkte, also es war ihm also total wichtig, natürlich das aufzuzeigen und dran zu sein und klar und sein Mittel als Schriftsteller ist natürlich oder gerade als Theaterschriftsteller, damit erreicht man natürlich auch viele Menschen so und kann seine Botschaft da auch mitteilen. So.
Es war als zeitgenössisches Stück geschrieben und er musste es dann verlegen.
Genau, das war so die Idee für die Uraufführung, dass man es dann halt ins Mittelalter, da ist sowieso, ja klar, und Räuber und die ganze düstere Zeit und so, da geht man ja ruppiger um, da versteht man das dann irgendwie so mit dem Abstand, aber nee, heute der aktuellen Zeit geht das überhaupt nicht, dann ja, sowas so zu zeigen, dass es so Ungerechtigkeiten geben könnte überhaupt so noch.
Und wie wurde es rezipiert am Anfang, als es rauskam, nach der Uraufführung, war es gleich ein Erfolg?
Naja, es gab irgendwie auch Tumulte und also es hat was gemacht mit den Leuten und das finde ich also für Theater ist das auf jeden Fall immer ein Erfolg, dass es was macht mit den Leuten und die aufwühlt und man ins Gespräch kommt eigentlich darüber und das ist auf jeden Fall, es wurde auch viel nachgespielt, also so es lief dann schon. Hatte, ja.
Also war schon früh absehbar, dass es ein Klassiker werden würde?
Das weiß ich jetzt nicht, also das weiß man in dem Moment ja auch nie, wenn man sowas schreibt oder
macht. Das ist ein griffiger Titel, den man sich gut merken kann.
Genau, das
spricht sehr dafür.
Naja, und es gibt natürlich auch so klar mit Räuberromantisierung, irgendwo gibt es natürlich auch immer wieder so eine Sehnsucht nach dem freien Leben in den Wäldern oder sowas, damit halt immer impliziert wird auch und eben auch vielleicht eben so das Robin Hood-artige irgendwie so, dass man sagt, Mensch, jetzt sorge ich doch mal für Gerechtigkeit und so. Also sowas schwingt da natürlich auch immer mit, hat natürlich auch seinen Reiz eben.
Das Verbotene dann auch, dass das hier die Leute kitzelt, reizt, was man selber nicht darf, also auch das Überschreiten von gesellschaftlichen Konventionen?
Ja, wahrscheinlich. Und das ist natürlich auch ist, so ein, klar, das ist, also man guckt sich ja gerne dann so Figuren an, auch so extreme Figuren an, die eben auch Dinge tun, die einem vielleicht fern sind, aber wo man irgendwelche Züge von sich wiederfindet und irgendwo andocken kann und denkt, ja, genau, das ist das dann in der Konsequenz und will ich das eigentlich so nie, doch vielleicht besser. Ganz so. Und klar, also das hat schon seinen Kitzel.
Damals hätte es aber sicher noch die Todesstrafe gegeben, auch darauf, auf die Taten, die dann verübt wurden, oder? Also es war keine zimperliche Zeit.
Nö, auf keinen Fall. Also deswegen, also weil er Schiller auch schon durchgemacht hat, der ist dann ja heimlich, musste dann zur Uraufführung und er war dann ja verbannt und alles. Also das ist schon, war auch für ihn eine spannende Zeit. Also er war da auch, deswegen sage ich auch, das denke ich, dass er viel mit dem Karl auch sympathisiert hat. So der Rebell eigentlich, der aus einer anderen Ecke kam und dann aber praktisch in so ein plötzlich so der Verbrecher war im Prinzip, so der Abgestempelte auch und wie man damit auch umgeht mit diesem mit diesem Stempel quasi, den man da aufgedrückt kriegt von außen und du hast dich einmal dagegen, gegen die Gesetze gewendet, dann wirst du immer irgendwie so, bist ja sowieso schon unten durch im Prinzip, so in die Richtung geht das ja für Schiller auch.
Aber eigentlich ist er ja doch ein privilegierter
klar. Letztlich.
Junge aus gutem Hause und so. Und das wird da auch nicht los, oder?
Ja, und das ist ja, also ich finde, insofern ist das wirklich auch für Karl der Widerspruch in dieser Figur, dass er eben auf diesem Schloss groß geworden ist und eigentlich alles haben könnte und trotzdem aber genau oder vielleicht gerade genau deswegen auch dagegen rebellieren muss und dass er eben sagt, nee, das geht so nicht und das passt so nicht.
Wo ist denn das geografisch verortet? Böhmische Wälder sind die Räuber dann, aber Schloss, weiß man da irgendwie mehr darüber?
Ich weiß gar nicht, ob es da ein konkretes Vorbild gibt. Ich glaube, das ist schon reine Fiktion dann insofern.
Die böhmischen Wälder.
Die böhmischen Wälder, Leipzig spielt eine Rolle in der Studienzeit von Karl und dann die böhmischen Wälder, genau. Das Schloss selber ist örtlich nicht vorgegeben im Stück.
Etwa 8 Tage von den Wäldern weg.
Richtig, 8 Tage
von den Wäldern weg. Also 8 Tage müssen wir dort sein. Und
Britten oder wie auch immer.
Das kann man.
Mit der Kutsche.
Die mathematisch Begeisterten können sich das jetzt ausrechnen.
Die Räuber laufen, sind zu Fuß unterwegs. Oder?
Kann man so einen Radius zeichnen von den böhmischen Wäldern und schauen, welches Schloss ist da in der Nähe und dann. Wer zu viel Zeit hat.
Kann man neue historische Stätten begründen? Oder neue Schlösser bauen.
Genau, die dann so als Touristenmagnet dann das aufmachen. Wir sind das Schloss der Moors.
Genau, einfach behaupten und mal gucken.
Das Zusammenleben der Räuber ist, gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, Prägungen, auch Beziehungen auch zwischen denen, deine Bande?
Na gut, du hast halt, also du hast eben Räuber in diesem Stück, die ganz klar für Karl sind, die ganz klar an seiner Seite sind. Und du hast auf der anderen Seite aber eben auch jemand wie Spiegelberg, der oder bei uns jetzt die eben durchaus intrigant ist. Ne? Also die zu Beginn schon Karl mit ins Boot holen wollte und wenn er ihr dann zu mächtig wird, zu sehr irgendwie der Hauptmann eben dann auch ist, irgendwie dann eben an diesem Thron auch immer wieder versucht zu sägen. Ne? Also das finde ich auch ganz spannend. Also gerade weil wir eben jetzt auch eine sehr kleine Truppe sind, ist es eben nicht so, dass man irgendwie so einen Riesenhaufen hat und da sticht einer raus, sondern da ist dann eben jemand wie Spiegelberg durchaus auch nochmal, also es ist ja auch bei Schiller eine zentrale Figur, aber auch, ich sag mal, visuell ist es schon so, ne? Da haben wir, also wenn es hochkommt, habe ich zwei, die auf meiner Seite sind und einen oder eine, die eben intrigiert. Und das, finde ich, gibt rein optisch schon mal eine andere Brisanz irgendwie. Also auch innerhalb dieser Bande. Ne? Und das spürt man irgendwie auch, während man das spielt. So, ne? Also es ist ein Unterschied, ob man irgendwie eine Masse, wirklich eine Masse vor sich hat, wo man auch, also wo es gar nicht mehr so sehr darum geht, das einzelne Individuum jetzt klein für klein zu unterscheiden und eben mit ein bis drei Leuten dann eben auf der Bühne steht. Irgendwie. Also das, finde ich, ist manchmal eine Herausforderung auch. Klar, also es ist natürlich einfacher, vor allem wenn man sagt, auch den König spielen die anderen, ist es natürlich auch einfacher, wenn auch andere da sind, um den König zu spielen. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es gewissen Stellen und Momenten eine andere Intimität, auch einfach, weil man auch manche Gedanken direkt an einzelne Personen richten kann und da dann eben merkt, es ist ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt diesen Satz zu Spiegelberg sage oder zum Beispiel zu Roller, irgendwie von dem ich weiß, dass er voll auf meiner Seite ist. Ne? Also dadurch verändern sich dann wieder Sätze irgendwie, die sich nicht verändern würden, wenn man einfach an die breite Masse reden würde. Also das ist dann wieder spannend, finde ich.
knappe Mehrheitsverhältnisse.
Ja, also dann so ja. Bisschen, ja.
Dann oh ja. Gesteht eine Dynamik. Wie wechselt ihr zwischen den verschiedenen Settings, zwischen Schloss und Räubern?
Wir haben ein Bühnenbild, das so optisch zweigeteilt ist, tatsächlich in Schlossseite und Waldseite, das aber auch teilweise so übergangstechnisch nicht eindeutig bespielt wird, aber schwerpunktmäßig dann eben immer entweder im Wald oder im Schloss ist. Also wir haben keine großen Umbauten. Wir bewegen das Bühnenbild in den einzelnen Szenen zwar, aber nicht um große Umbauten, Schloss oder Wald zu machen.
Und was gibt's für Schloss- und Waldaccessoires oder
Schloss- und Wald, also die
Mountainzeichen.
Die Säulenquader im Schloss sind so Beton, Eisengrau und der Wald ist Holzoptik. Genau.
Und das Spannende ist, ich finde, wenn man diese Figuren dann so sieht, also diese Türme, also man hat manchmal Assoziationen von Schachbrett, weil man halt diese zwei geteilten, unterschiedlich hohen Figuren hat. Also die sind ja praktisch alles so Quader halt in verschiedenen Höhen und die da aber auch ganz toll bespielt werden. Also ich finde es sehr faszinierend, wie man mit so, also praktisch so einfachen Mitteln in dem Sinn, also wir waren jetzt schon aufwendig herzustellen, aber wirken halt als einfache
ein
Mittel.
Dank an die Technik.
Genau. Ganz viele verschiedene Situationen und wie das dann entsteht, also die Bilder entstehen einfach und es sind oft nur irgendwie, es gibt eine Szene, wo dann die praktisch zusammengeschoben werden und plötzlich so eine Einengung da ist und also es sind sehr interessante Bilder, die dadurch entstehen und man ist halt so in den Szenen drin, dass man die natürlich, das mag ich immer am liebsten bei Theater, wenn die Fantasie halt so weit gefordert ist, dass man das halt auch ergänzt und sich dann praktisch die Räume konkret selber vorstellen muss oder also eingeladen ist dazu, eigentlich seine eigenen Bilder sich dazu auch zu machen. So. Und das ist ganz großartig bei diesem Bühnenbild und das ist vielseitig und toll bespielbar und eine große Herausforderung für die Kollegen, glaube ich, auch so rein körperlich auch.
Ja, es hat auch ganz schöne Höhe. Hinten sind die Klötze auch 2 Zehen hoch, wo sie dann drauf spielen. Also aber es haben alle recht angstfrei rangegangen an die Geschichte, muss ich sagen.
Auf 2,10 Meter und wie viel Fläche ungefähr?
Ein Quadratmeter.
Das so, ohne
genau.
Netz.
Ohne Netz und doppelten Boden, genau.
Und wie kommt man hoch?
Von hinten mit einer Leiter oder von vorne über die anderen Klötze. Das kommt immer drauf an.
Die wie weit auseinander stehen?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie man sich hingeschoben hat.
Halleluja. Aber bisher kein Bänderriss, kein Sturz?
Kein Sturz.
Klopfer auf Holz. Und wenn was passieren würde, baut man es ein.
Genau.
Und aus was sind die, wenn die so?
Aus Holz.
Also
das sind aus Holz
richtig. Gebaut. Und was trägt der Räuber von heute?
Was von heute? Also wir haben heutige Kostüme tatsächlich, hat die Bühnenbildnerin ist Rota Wünsch, die sowohl Bühne als auch Kostüm gemacht hat und hat eine heutige Optik für die Kostüme auch gewählt.
Das heißt?
Na, der Räuber von heute trägt Lederjacken und unterschiedlichste coole Hosen und T-Shirt und ja, Stiefel. Oder Turnschuhe. Genau.
Und was für Waffen haben die Räuber?
Schusswaffen.
Wird geballert?
Verraten wir nicht.
Aber Waffen sind dabei.
Ja. Es ist eine Waffe, um genau zu sagen, dabei.
Und Überfälle gibt es auch. Ein bisschen Action? So? Kann man das dann?
Also Überfälle, über die wird vor allem berichtet, aber ich hoffe auf eine sehr actionlastige Art und Weise. ansonsten ist es klar, in Corona-Zeiten schwierig, irgendwelche Fechtchoreografien oder irgend sowas zu machen, ne? Aber ich glaube, also es gibt schon eine gewisse Dynamik auf der Bühne, wo man glaube ich auch, also merkt, es geht um was, also auch körperlich, glaube ich.
Und dann kann man eben nicht kämpfen, catchen und so weiter, das ist halt alles gerade nicht drin.
Das ist der Vorteil an Schusswaffen.
Wir gehen auch auf Distanz.
Da kann man den Abstand einhalten.
Mhm. Ja, wobei es auch einen Reiz hat, finde ich, dass die praktisch diese verschiedenen, also die haben ja dann zum Teil ihre Säulen, also Franz ist immer häufig auf seiner Seite, auf dieser größten Säule halt und auch Karl auf seiner Seite und so sind die beiden präsent und das finde ich ganz, ganz schön, weil das halt gleichzeitig so eine Spannung auch nochmal gibt, also gerade durch die Distanz, die da halt da ist, ist das halt überhaupt möglich, dass sie ständig da sind und ja, es gibt einen anderen Reiz auch nochmal und zum Teil auch, dass man sich halt über Entfernung spricht und genau, das ist nicht so intim mal kurz verhandelt, sondern das macht es größer und kriegt eine andere Präsenz dadurch in vielen Situationen, finde ich das ganz, ganz vorteilhaft sogar auch.
Ja, wir hatten das tatsächlich auch das Bühnenbild schon vor Corona-Zeiten so angedacht. Also wir hatten dieses Bühnenbild, das auch mit Distanz und Nähe natürlich war mehr angedacht, aber auch viel auf Distanz auch arbeiten kann, schon im Januar uns dafür entschieden. Und es war natürlich, wie gesagt, so, dass wir nicht alles auf Distanz gemacht hätten, sondern gerne auch so Momente gehabt hätten, wo die Nähe dann ein bisschen größer sein darf. Aber es ist sehr spannend und es ist auch sehr spannend zu sehen, wie die Kollegen neue Wege suchen, um eben das, was in der Szene verhandelt wird, zu transportieren, aber eben auf Abstand.
Und das Personal, die Figuren vom Schloss sind auch da, wenn es im Wald ist?
Ja, also wir haben Franz und Karl, die fixe Figuren sind, die immer auch präsent sind auf der Bühne, auch nicht abgehen. Also außer einmal Karl ganz kurz, aber sonst sind sie eigentlich die ganze Zeit da. Und die anderen drei Darstellerinnen spielen mehrere Rollen, sowohl im Schloss als auch im Wald.
Und die haben dann Umziehzeit?
Die haben, ja, Umzüge, die Zeit ist begrenzt. Aber sie haben Umzüge.
Zack, zack, ja, zack, zack. Eng getaktet.
Eng getaktet, haut hin.
Ohne Pause zu spielen und so ist auch dann nochmal...
Ja, also es ist schon, ja, so eine Stunde 45 Minuten ist schon eine Herausforderung für die Schauspieler, weil es doch auch körperlich mit der Höhe und rauf und runter und so auch durchaus anstrengend ist. Aber ich habe ein tolles Team.
Extra Fitnesstraining verordnet bekommen oder
machst du das dann nicht? Das mache ich, wenn dann, für mich.
Also da hast du keine Probleme auch mit
dem körperlichen. Dafür reicht es. Die Kisten rauf und runter zu springen. Da bin auch nicht mehr der Jüngste, aber dafür geht's noch.
Habt ihr schon mal durchgespielt?
Ja, wir hatten schon einige Durchläufe, ich weiß nicht, 4 oder so, glaube ich, mittlerweile.
Was gibt's noch zu tun bis zum Donnerstag? Was ist der letzte Feinschliff?
So ein paar technische Kleinigkeiten noch heute Abend. Nach dem Durchlauf heute Abend ist schon die erste Hauptprobe draußen. Da müssen wir das Licht noch machen, da waren wir noch nicht dran, weil wir am Samstag noch mal drin gespielt haben. Und ja, und dann sind wir eigentlich startklar.
Das ist ja auch mal das Spannende, eben wir müssen ja praktisch für beide Spielorte muss das ja auch geprobt werden und es ist halt immer unterschiedlich und es gibt da manchmal auch also Zeiten, wenn es dann total gutes Wetter ist und man ist dann irgendwie, weiß nicht, die 5. Vorstellung überhaupt erstmal drin, dann ist das immer ganz seltsam, deswegen ist es gut, wenn man schon auch für drin das mal durchgeprobt hat, eben da kann man halt viel mehr mit Lichtstimmungen machen so und ja, es ist halt alles sehr anders auch gleichzeitig so, es fühlt sich anders an und es ist natürlich anders konzentriert, nicht so abgelenkt von Außengeräuschen und so, hat natürlich nicht diese Weite und das nach oben offene des Spitalhofs, was natürlich auch schön ist so, deswegen also es ist immer ganz insofern intensiver für uns das Sommertheater, weil wir halt eben die beiden Möglichkeiten haben. So.
Dann könnt ihr den Zeitplan auch einhalten. Müsst euch halt, bis wann entscheidet ihr immer an jedem Tag, ob drin oder draußen?
Naja, so, also ganz offiziell fürs Publikum 2 Stunden vorher ist spätestens der Anrufbeantworter geschaltet. Wenn's, für die Technik müssen wir es aber im Prinzip 4 Stunden vorher entscheiden, weil das halt einfach einen langen Vorlauf braucht und das sind natürlich diese Kisten, die werden zum Teil, sind die halt doppelt angefertigt, aber man kann natürlich nicht alle doppelt anfertigen und die müssen dann hin und her gefahren werden. Wir haben jetzt bei der letzten Draußenprobe am Freitag festgestellt, man muss mindestens 2-mal fahren und deswegen, das braucht dann alles so seine Zeit dann doch, bis alles wieder aufgebaut ist an der richtigen Stelle und ja, deswegen ist dann immer ein bisschen kritischer, aber das Gute ist natürlich, dadurch, dass es kürzer ist, muss man nicht so lange in den Abend hinein das rechnen. Also sonst, wenn man da eine Pause hat, dann hat man das auch schon mal, dass man sagt, oh, die Pause muss kürzer sein, weil um 10 kommt dann der Regen oder so. Das fällt dann halt weg. Also das ist dann sozusagen die reine Spielzeit, ist dann nur ein kürzerer Zeitraum und dadurch das auch klarer absehbar, weil sagt der Wetterdienst natürlich ganz oft, dann rufen sie doch nochmal kurz vorher an, ja, das bringt nichts, weil das muss dann einfach entschieden sein, weil sonst schaffen wir es einfach gar nicht.
Wie viele Leute passen rein in die jeweiligen Spielstätten? Jeweils also, gleich viel?
Nee, also wir haben jetzt für drinnen sind die 75 so eine Grenze. Also wir hatten ja schon Vorlauf. Wir haben ja 2 Stücke schon mal jetzt so angespielt im Juni. Also unser Piazzolla-Abend und im Gundermann. Da haben wir das schon ein bisschen ausgetestet, was geht. Und draußen sind wir jetzt bei 120. Also das war schwierig, überhaupt da die ganzen Genehmigungen zu kriegen und das alles genau abzumessen und zu gucken, dass das so passt. Und Genau, und deswegen sind natürlich auch die ersten drei Vorstellungen sind sozusagen für die Indoor-Variante im Prinzip schon ausverkauft. Also man kann natürlich immer in die Abendkasse kommen und versuchen, da noch Karten zu kriegen. Und für draußen ist da halt auch noch Luft. Aber wir können natürlich nur im Vorfeld so viel Karten verkaufen oder reservieren, wie halt Indoor auch möglich wären. Deswegen.
Und dann gibt es Puffer noch für die Draußenveranstaltung. Genau. Wie sind die dann auch paarweise bestuhlt? Oder
genau,
wie?
Also wir gucken halt, dass immer ganz geschickt werden. Insofern ist es wird sehr empfohlen, sich vorher da Karten zu reservieren, auch weil wir dann schauen, wenn, weiß nicht, wenn eine ganze Familie kommt, dann kann man halt vier Stühle zusammenstellen, dann hat man sozusagen da mehr, die sind dann dichter und dafür kann man mehr Leute unterbringen im Prinzip. Also damit rechnet sich das dann auch, wie viel dann letztlich gehen pro Abend. Das ist dann so ein bisschen flexibel, eben wenn dann lauter Singles kommen, ist das ein bisschen doof, weil die dann halt alle auf viel Abstand brauchen und man dann halt einfach weniger unterkriegt vom Platz her so. Aber wir haben zum Beispiel genau Indoor haben wir die Tribüne auch ganz rausgenommen. Also es ist jetzt sozusagen wie draußen auch, dass ebenerdig bestuhlt ist und die Bühne halt auf 80 erhöht ist. So. Dadurch kriegt man natürlich mehr Leute rein, weil die Tribüne natürlich mit ihren Abmessungen das extrem beschränken würde auch so. Aber also wir gucken schon, was möglich ist. Und genau, man muss sich halt diesen ganzen mit anmelden vorher und Adresse und so. Das ist halt sinnvoll, wenn man das vorher macht, weil das dann halt am Abend doch auch länger aufhält.
Was passiert nach dem Sommertheater? Nach dem Sommertheater ist vor der neuen Spielzeit. Ihr geht erstmal in Theaterurlaub und dann?
Genau, also das ist bei uns jetzt relativ knapper sogar als sonst, weil wir spielen ja praktisch eine Woche länger. Jetzt ist ja eine Woche verschoben, weil wir auch die Hoffnung hatten, dass also zum einen bleiben ja auch Leute in Ferien diesmal eher vielleicht hier und haben dann was Schönes, was sie sich hier angucken können. Und gleichzeitig war halt auch die Idee, dass man dann, also es ist sozusagen abhängig bei uns mit der Musikschule und was da für Kurse stattfinden in dem Gebäude. Davon hängt halt unsere Zuschauerzahl auch ab. Und das natürlich, wenn man dann weiter in die Ferien reingeht, desto weniger Kurse, desto mehr Möglichkeiten dann für uns. Und deswegen ist bei uns die Sommerpause relativ knapp. Wir kommen auch mit Projekten raus, die eigentlich schon in diesem Frühjahr hätten stattfinden sollen. Also wir haben dann ein Projekt über Grafenecken, sehr große Produktion, die kommt dann gleich am Mitte September die Premiere, die hätte eigentlich wäre im Mai rausgekommen im Rahmen vom Festival Kultur vom Rande und dann noch eine Produktion, die im Prinzip auch fast fertig war, die im März, Ende März Premiere gehabt hätte, Keine Macht für niemand, das kommt dann auch noch im September, also da sind wir ziemlich schnell wieder da und hoffen, dass dann alles wieder gut läuft und alles machbar ist, wie man sich das so wünscht.
Aber erstmal geplant ist mit weiter Abstand und wahrscheinlich, ne, solange es keinen Impfstoff gibt, wird es wahrscheinlich sich im Theater auch nicht ändern lassen.
Tja, ja.
Wie sieht es bei dir aus als freie Regisseurin? Hast du feste
Also ich bin nicht Jobs? Nur als freie Regisseurin tätig, ich arbeite in Saarbrücken am Theater Überzwerg, da bin ich festangestellt und mache nebenher freie Produktionen und werde tatsächlich, zumindest ist es angedacht, als nächstes in Marburg am Landestheater das Weihnachtsmärchen machen. Ja, aber man muss einfach gucken, wie sich die Lage im Herbst entwickelt.
Und bei dir, David, du bist festangestellt am Ensemble von der Tonne und hast damit auch
richtig, also erstmal
abgesichert.
Genau, erstmal abgesichert. Ja.
Bist aber auch im Film tätig und da ruhen die an Sachen eher?
Ich hatte jetzt kürzlich erst wieder einen Dreh auch. Also das, da hatte ich, also da, auch da geht's wieder los. Also natürlich auch wieder unter ganz anderen Auflagen und so. Also klar, alle tragen Masken. Man wird am Tag vorher getestet. Also das ist natürlich auch praktisch irgendwie so. Also wenn du und also wie gesagt, es ist schon ein anderes Gefühl am Set, aber es ist, ich glaube, alle trotzdem spürt man bei allen, also sowohl am Theater als auch beim Film irgendwie so diese Erleichterung, dass es in irgendeiner Form weitergehen kann. Ne? Also das auf jeden Fall.
Ja, toi toi toi, dass alles so gut sich weiterentwickelt und erstmal eine schöne Premiere euch am Donnerstag, Die Räuber im Theater Die Tonne, Open Air im Spitalhof. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, sehr gerne.
Danke auch.
Ja.